Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. In dieser Stunde wird es bei uns um Jahrhundertstimmen gehen mit einem neuen Hörbuch. Das hat 400 Stimmen aus dem 20. Jahrhundert eingesammelt. Ein Höhepunkt ist dabei ein Interview mit dem Gitarrengott Jimi Hendrix. Und hier ist ein besonders lakonischer kleiner Abschnitt daraus.
What are your hobbies?
Music.
Any kind of music?
Modern jazz, really.
Ja, sieh an, Jimi Hendrix hatte als Hobby, sich mit Musik zu beschäftigen. Mehr zu den Jahrhundertstimmen in einigen Minuten. Und in einer halben Stunde etwa geht's hier um das neue Buch des Bestsellerautors Florian Illies. Ein Buch über den grandiosen Maler Caspar David Friedrich. Wir können uns hier bei uns kaum vorstellen, wie die Menschen in Israel leben mit ihrem Alltag in einer so angespannten Lage wie jetzt oder auch in anderen Zeiten. Angriffe und Attentate gab es ja dort immer wieder. Vielleicht können wir uns das eher vorstellen oder eher mitfühlen, wenn wir Bücher über das Leben in Israel lesen. Und solche Bücher werden uns jetzt empfohlen von der Schriftstellerin und Buchhändlerin Marlin Schwertfeger. Seien Sie willkommen hier bei uns. Hallo.
Hallo.
Marlin Schwertfeger hat zusammen mit der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer ein Buch geschrieben darüber, wie sie die Nazi-Zeit überlebt hat. Unter anderem dadurch ist sie vertraut mit jüdischen Lebensgeschichten. Und Frau Schwertfeger, Sie wollen uns jetzt ein Buch empfehlen, das wir hier in der Sendung auch schon vorgestellt haben, den Roman »Eine Frau flieht vor einer Nachricht« von David Grossmann. Warum haben Sie das Buch mitgebracht in diesen Tagen?
Ja, ich denke, das ist mal Zeit, jetzt gerade zu lesen. Und wir können diesem Konflikt so wenig entgegensetzen und Wissen ist immer gut und Lesen ist auch immer gut. Und David Grossmann, »Eine Frau flieht vor einer Nachricht«, das ist kein neues Buch, das sollte man aber jetzt unbedingt lesen, weil es tatsächlich um die Überbringung einer Nachricht geht, einer Todesnachricht. Also es geht um eine Frau, die ihren Sohn, der in die israelische Armee freiwillig sich eigentlich meldet, zum Militäreinsatz, und sie fürchtet, dass irgendwann eine Todesnachricht kommen wird. Und ihre Geschichte wird erzählt, aber sie flieht eigentlich vor dieser Nachricht. Sie lehnt eigentlich auch fast so ein bisschen das Muttersein ab. So als Mutter ist man eigentlich für das Kind da und immer erreichbar. Und für sie ist aber diese sehr reale Möglichkeit, dass dieses Kind nicht zurückkommen wird, ein Grund, auf eine Wanderung aufzubrechen in die israelischen Berge oder eigentlich einmal quer durch Israel, zusammen mit dem Vater dieses Sohnes.
Soweit ich weiß, hat David Grossmann selbst einen Sohn verloren in einem militärischen Konflikt und hat das in diesem Roman verarbeitet?
Genau, also er hat diesen Roman angefangen zu schreiben, als der Sohn noch lebte. Und der Sohn war auch offensichtlich ein Begleiter dieses Buches, hat immer wieder gefragt. Er hat sich dann war eben auch im Militär und hat immer gefragt, so, Papa, wie weit bist du mit dem Buch? Was ist jetzt wieder passiert? Und Grossmann hat auch gesagt, dass er dieses Buch eigentlich so eine Art beschützendes Schreiben. Also er hat damit angefangen, eigentlich fast im Hintergrund mit dem Ziel, seinen Sohn durch dieses Erzählen zu schützen in diesem Einsatz, und hat sich aber selber eigentlich in diesem Buch so ein bisschen auf die Katastrophe zugeschrieben. Und die Protagonistin dieses Buches, Ora, schützt sich vor Wandern und mit Fliehen vor dieser Nachricht, im Grunde vor dem Tod ihres Sohnes, als ob sie ihn dadurch verhindern könnte. Und am Ende ist gegen Ende dieses Buches, bevor es verendet war, genau das passiert. Der Sohn von David Grossmann ist nicht zurückgekehrt. Und das hat dem Buch auch nochmal eine Wende gegeben, die ja jetzt nicht hoffnungslos ist, aber im Grunde erzählt es schon davon, dass du eigentlich nichts machen kannst, also es gibt kein Happy End. Und eigentlich alle Entscheidungen, die du triffst, beeinflussen vielleicht wieder irgendjemandem anders und drehen das Leben eines anderen vielleicht zum Unguten.
Sie wollen uns einen Roman auch empfehlen von Meir Shalev. Erzähl's nicht deinem Bruder. Dieses Buch ist im Februar im Diogenes Verlag erschienen. Wovon erzählt denn Meir Shalev in diesem Buch?
Also dieses Buch ist eigentlich sein letztes Buch. Er ist leider dieses Jahr gestorben. Ein großer Schriftsteller, und ich bin ganz großer Fan von ihm. Und die Geschichte ist eigentlich fast so ein bisschen eine Tausend- und eine Nacht-Geschichte. Also es sind zwei Brüder. Der eine lebt in Israel, Boas. Und Itamar lebt in den USA, und er kehrt immer einmal im Jahr nach Israel zurück, und die verbringen immer eine Brudernacht, also da quatschen sie eigentlich die ganze Nacht. Und im Grunde ist es fast eine erotische Tausend-ein-Nacht-Geschichte, ein Gespräch zwischen diesen beiden Brüdern, wo der Itamar aus den USA, der ein ausgesprochen schöner Mann ist, so wird er immer beschrieben, eine Nacht mit einer Frau beschreibt. Und es ist einfach ein Beispiel. Dieses Buch ist jetzt nicht ein Buch, wo du sagst, das ist jetzt ein zutiefst poetisches Buch, auch wenn sozusagen die Realität in Israel und auch die Frage, wo lebe ich denn? Ich komme daher, gehe ich dahin zurück? Was ist das für eine Lebensrealität da in Israel? Aber es geht eigentlich um so ein unglaublich sinnliches Erzählen, das unglaublich exemplarisch für Meir Shalev ist. Und ich denke, das ist ein Autor, den, da kann man alle Bücher lesen, der ist einfach großartig.
Ihnen liegt auch ein anderes Buch von ihm nochmal besonders am Herzen, oder?
Genau, das ist nämlich ein gar nicht so neues Buch. Das ist 1988 zum ersten Mal erschienen, ein russischer Roman. Und den Bogen zu dem neuen Buch kann man eigentlich vielleicht tatsächlich in dieser Tausend-eine-Nacht-Haftigkeit schlagen. Genau, wenn in dieser Nacht zwischen diesen beiden Brüdern eine Liebesgeschichte erzählt wird und eine Brudergeschichte, ist auch das, ein russischer Roman, ein Buch, was unglaublich, wo im Grunde sich jemand durch eine unglaublich komplexe Geschichte erzählt, auf fast mit so einer fast fiebrigen Intensität. Und das ist die Geschichte eigentlich der Moschewim und Kibbutzim in Israel. Und das ist für mich der Grund, warum man dieses Buch, ein russischer Roman, jetzt wieder lesen sollte, weil es geht ganz viel um die, es ist eigentlich ein Dorfroman, ein Roman über einen Moschaw in der Erre Yisrael-Ebene im Norden Israels. Und es ist eigentlich die Geschichte der Einwanderung nach Israel. Und dieser Gründer, deswegen ein russischer Roman, das waren ja sehr viele Russen und auch kommunistische Russen, linke sozialistische Russen, russische Juden, die diese ersten Kibbutzim gegründet haben. Und das Tolle ist aber, dass es eine wahnsinnig intensive, sinnliche Geschichte ist, wo eigentlich die Gründungsmythen nie mit Pathos und nie mit Kitsch erzählt werden, sondern fast mit so einem magischen Realismus, wo Leute Zauberkräfte haben und übermenschliche Kräfte. Und es ist einfach ein sinnliches Erzählfeuerwerk.
Ein russischer Roman von Meir Shalev. Und dann wollen Sie uns noch ans Herz legen ein Buch von einem Mann, der auch bei uns sehr bekannt ist, des israelischen Historikers Saul Friedländer. Blick in den Abgrund, ein israelisches Tagebuch heißt dieses Buch. Was ist das für ein Blick in den Abgrund?
Ja, das ist ein Tagebuch, das hat Saul Friedländer, der große Historiker, hat das diesem Jahr noch geführt, also von Januar bis Juli 2023. Und er geht unglaublich detailliert auf die Situation, politische Situation in Israel ein. Finde ich sehr wichtig, um zu schauen, was ist denn da eigentlich? Jeder hat so Bilder, wie das läuft, die Rechten, die Linken. Und er seziert das wirklich und zwar auch sehr politisch. Also er hat einmal diesen berühmten Satz, der, glaube ich, auf Max Liebermann zurückgeht. Kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte über die Situation in Israel. Also ein sehr israelkritisches Buch eigentlich, ohne jetzt die Identität zu verleugnen oder natürlich das Recht Israels zu existieren zu verleugnen. Aber was all diesen Büchern auch biografisch eint, ist wirklich auch dieses, dass diese Kriege, dass die sich in die Biografien einbrennen. Also bei Friedländer ist es natürlich auch der Holocaust als Teil des Gründe, der Basis von Israel. Aber bei fast allen Autoren, Grossman, Shalev, egal wie man liest, es gibt keine Biografie, die nicht von Kriegen betroffen ist, auch keinen Menschen, der eigentlich nicht auch mal in der Armee war. Das ist nicht für bei uns exotisch, sondern naja, und das ist wirklich so ein, man spürt aus allen diesen Büchern, wie eng die Kriege, wie tief diese Kriege in dieses Land eingebrannt ist. Und Friedländer macht einen sehr persönlichen und fast wütenden Aufruf zu sagen, schaut mal her, was hier passiert ist und was alles sozusagen wir selber versäumt haben.
Blick in den Abgrund, ein israelisches Tagebuch von Saul Friedländer aus diesem Jahr. Und lassen Sie uns zum Schluss mal noch auf ein Buch schauen, das von jungen Jüdinnen und Juden in Deutschland erzählt. Das ist ein Buch von Ruben Gertschikow und Monty Ott. Das heißt, wir lassen uns nicht unterkriegen, junge jüdische Politik in Deutschland. Und dieses Buch wird gerade heute Abend in Weimar vorgestellt. Wir werden morgen in der Lesart hier in der Sendung davon berichten, wie dieser Abend heute gelaufen sein wird. Aber Sie können uns heute schon sagen, wie haben Sie denn dieses Buch gelesen?
Oh, ich fand das ganz toll. Wir haben tatsächlich einen Büchertisch gemacht mit unserer Buchhandlung. Ich arbeite ja in der Akazienbuchhandlung in Schöneberg und bei Hacker und Presting in Charlottenburg. Zwei tolle Berliner Buchhandlungen.
Also Berlin-Schöneberg, Berlin-Charlottenburg.
Wir sind natürlich international hier. Und ich durfte einen Büchertisch machen mit der Akazienbuchhandlung für die beiden Jungs. Und das war eine tolle Lesung, eine tolle Veranstaltung. Und es ist tatsächlich ein Buch, was jetzt gar nicht so einen kanonischen Impetus hat, dass da jetzt irgendwie alles, was junge jüdische Politik oder überhaupt jüdische Politik in Deutschland ausmacht, da drin ist. Aber es sind ganz tolle, es ist eigentlich wie so ein kleines Kaleidoskop, so als ob man so viele Splitter sieht. Was ist alles möglich? Was machen die Leute alle wirklich in Deutschland? wie breit ist dieses Spektrum, was jüdische Menschen in Deutschland politisch auf die Beine stellen. Da sind auch sehr besondere und verrückte Geschichten hin und das ist drin und das ist ein Buch, was man unbedingt mal lesen sollte, um zu schauen, wie geht's eigentlich den Juden in Deutschland und gerade den jungen Juden, was beschäftigt die. Sehr tolles Buch, liest sich sehr unterhaltsam.
Das Buch Wir lassen uns nicht unterkriegen, junge jüdische Politik in Deutschland. Morgen noch mehr dazu hier in der Sendung. Und für heute hatten wir Empfehlungen von der Schriftstellerin und Buchhändlerin Marlene Schwertfeger. Bücher zum jüdischen Leben in Israel und auch in Deutschland. Diese Liste mit ihren Empfehlungen, die haben wir auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de. Vielen Dank für den Besuch.
Danke auch.
Im Netz findet man jede Menge Informationen auch zur deutschen Geschichte, aber es ist über die Informationen hinaus nochmal was ganz anderes, in diese Geschichte auch wirklich einzutauchen, indem man die Stimmen und Aussagen aus der Vergangenheit hört. Das kann man tun mit den Jahrhundertstimmen aus dem Hörverlag. Das ist eine große MP3-CD-Box. Vor 2 Jahren gab es schon mal so ein Unternehmen. Jahrhundertstimmen von 1945 bis 1990. Und diese Sammlung wurde jetzt nochmal auf das Doppelte erweitert mit über 400 Originalaufnahmen aus der Zeit von 1945 bis 2000. Und unser Rezensent Georg Gruber, der findet diese Hörbuchbox höchst interessant.
My fellow Americans, I have just returned from Berlin, the city from which the Germans intended to rule the world.
Der amerikanische Präsident Harry S. Truman berichtet am 9. August 1945 über seine Eindrücke von einer Deutschlandreise. Berlin, eine Geisterstadt.
It is a ghost city. The buildings are in ruins. Its economy and its people are in ruins.
Die Gebäude, Ruinen, die Wirtschaft und die Menschen am Ende. Auf der Potsdamer Konferenz beraten die Siegermächte über die Zukunft Deutschlands. In seiner Rede zeichnet Truman ein harmonisches Bild. Doch die Spaltung Deutschlands und der Ost-West-Konflikt zwischen den USA und der UdSSR zeichnen sich hier schon ab, wie der Historiker Ulrich Herbert erklärt.
Und so kann man sagen, dass bereits seit dem Herbst 1945, obwohl die Kooperation zunächst noch gut klappte, sozusagen das Vertrauen langsam sank und dann in den nächsten 1,5 bis 2 Jahren die Kooperation zur Konfrontation sich wendet.
Das ist das Grundprinzip dieser wirklich einzigartigen Sammlung von historischen Tondokumenten. Sie stehen nicht für sich alleine, sondern werden fachkundig eingeordnet und in den großen Zusammenhang der Zeitläufe gestellt. Der Fokus ist weit gefasst.
Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! 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 Tor!
Geschichte wird gemacht, auch durch Sportler, so wie hier beim Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft 1954 in Bern.
Tor für Deutschland! Linksschuss von Rahn!
Jahrhundertstimmen enthält wirklich eine beeindruckende Fülle von Originaltönen. Mehr als 400 sind es aus den verschiedensten Bereichen, aus Politik, Kultur und Gesellschaft. Bekannte und weniger bekannte Töne und überraschende, wenn etwa Jimi Hendrix auf Deutschland-Tour erst nach seinen langen Haaren gefragt wird und dann als zweite Frage:
What are your hobbies?
Music.
Any kind of music?
Well, modern jazz, really.
Zu hören sind natürlich auch viele historische Momente.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Auch wie 1964 der Empfang des 1 Millionsten Gastarbeiters in Köln gefeiert wird.
Eine Kapelle hat sich auch eingefunden und die Überraschung für Senor Rodriguez wird darin bestehen, dass er als der 1 Millionste Gastarbeiter im Bundesgebiet als Geschenk ein 2-sitziges Moped bekommt. Es steht hier bereits aufgebaut. Damen mit Blumensträußen harren seiner.
Das Herausgeberteam ist dasselbe wie bei Teil 1 der Jahrhundertstimmen. Hans Sarkowitsch, der als erfahrener Radiomann gewohnt unaufgeregt durch die mehr als 40 Stunden lange Produktion führt. Außerdem der Historiker Ulrich Herbert, der langjährige Verleger und Schriftsteller Michael Krüger, Christiane Colorio vom Hörverlag, sowie neu dabei, wohl um eine ostdeutsche Perspektive einzubringen, Ines Geipel, Sportlerin zu DDR-Zeiten, heute Schriftstellerin und Professorin für Verskunst.
Es war ein starker Wunsch der Ostdeutschen, mit der Revolution 89 dazuzugehören, die Mauern hinter sich zu lassen.
Dieses Geschichtsbuch zum Hören ist wirklich besonders, denn durch Hören wird die Vergangenheit ganz anders lebendig als durch bloße Lektüre. Und die Jahrhundertstimmen sind auch als Dokumentation wertvoll, als Nachhörwerk, als Quelle und Archiv historischer Töne. Und es entsteht durch diese Töne eine facettenreiche Chronik mit Krisen, Wendepunkten, Debatten, die teilweise bis heute nachwirken. Eine Chronik der alten Bundesrepublik, der DDR und des wiedervereinigten Deutschlands bis zum Jahr 2000.
Die Hörbuchbox Jahrhundertstimmen 1945 bis 2000, deutsche Geschichte in über 400 Originalaufnahmen. Beim Hörverlag ist diese Box erschienen. Das sind 4 MP3-CDs. Die Laufzeit sind stolze 40 Stunden. Der Preis ist auch nicht unbeträchtlich, 60 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Schriftstellerin, Fotografin und Aktionskünstlerin Julia Kissina, die muss schon sehr viel erlebt haben. Sie ist Jahrgang 1966, wurde in Russland geboren. In den 80er Jahren hat sie zur inoffiziellen Literaturszene in Moskau gehört. Da wurden ihre Texte im Samizdat veröffentlicht. Und heute lebt Julia Kissina in Berlin und in New York, startet manchmal sehr erstaunliche Kunstaktionen. Und sie hat Bücher veröffentlicht mit vielversprechenden Titeln wie Teufels Kindheit zum Beispiel oder Vergiss Tarantino oder auch Frühling auf dem Mond. Und jetzt gibt es einen neuen Roman von Julia Kissina. Bubusch heißt der und Olga Hochweiß ist unsere Rezensentin. Seien Sie willkommen, Frau Hochweiß.
Hallo.
Wer oder was ist denn dieses Bubusch aus dem Romantitel?
Das ist die Ich-Erzählerin, die übrigens ein paar Parallelen aufweist zu ihrer Schöpferin. Sie kommt ebenfalls aus Russland, lebt in Berlin, verdient ihr Geld mit Schreiben und sie fährt zu einem Literaturfestival im österreichischen Hall. Da war Kissina übrigens auch mal eingeladen, 2014, wie unschwer zu googeln ist. Und das muss in etwa auch das Jahr sein, 2014, in dem diese Geschichte spielt. Bubusch trifft in Hall bzw. schon im Flugzeug dorthin auf einen 20 Jahre älteren US-amerikanischen Dichter, Andy Schwartz. Nomen ist Omen. Der bescheinigt ihr sofort verblüffende Ähnlichkeiten mit seiner verstorbenen Mutter. Und dann geht alles ganz schnell mit den beiden. Zitat, nach 2 Stunden liebte sie ihn unsterblich. Und in Hall, englisch ausgesprochen Hell, beginnt dann eine ziemlich höllische Liaison, die sich dann vor allem in San Francisco zuträgt. Denn die beiden sind da quasi zu dritt in der Beziehung. Denn Andy wird von den Dämonen, den Traumata seiner toten Mutter verfolgt. Sophie Kuschner, sie hat den Holocaust überlebt. Und ähnlich wie in Hitchcocks Psycho ist der Sohn fest im Griff dieser Mutter.
Das ist ja schon mal ein kühner Move, eine Beziehung zu beginnen mit der Aussage, du erinnerst mich an meine Mutter und dann dieses Zusammenleben mit dem Geist der toten Mutter. Wie gestaltet sich das denn?
Naja, es ist ein Zusammenleben, um was man die beiden nicht beneidet. Bubusch findet bei ihrer Ankunft in San Francisco eine runtergekommene Bude vor. Andy hat seine besten Zeiten schon längst hinter sich. Er ist alkoholkrank, er hat Wahnvorstellungen. Er ist besessen von aktuellen Katastrophen, auch Amokläufen, an denen es in den USA nicht mangelt. Er arbeitet als Hausmeister. Das Geld reicht dann aber doch immer nur dafür Dinge, die die beiden auf dem Wohltätigkeitsbasar der Heilsarmee kriegen können. Vor allem aber ist diese tote Mutter permanent anwesend. Türen quietschen, es liegen Zigaretten aus der Vorkriegszeit herum, die sie geraucht hatte. Sie steht gerade an der Matratze, wenn die beiden schlafen gehen. Das alles macht natürlich was mit Bubusch. Sie ist auch nicht die stabilste. Sie hat einen erwachsenen Sohn zu Hause in Berlin, der an Schizophrenie leidet. Ihre Gedanken kreisen auch nicht nur um sein Befinden, sondern um die Zeit, die traumatisch für sie war, als sie mit ihm schwanger war. Ein Satz, er zernagte mich von innen, er saugte mein Blut, machte meine Haare und Knochen immer dünner. Damals begann meine Paranoia. Zitat Ende.
Das ist ja ein Satz, der unter die Haut geht und alles, wovon Sie jetzt erzählen, ist das jetzt der blanke Horror in diesem Roman?
Ja und nein. Es geht im Gegenteil, da war dann auch immer wieder sehr salopp zu, derb geradezu, etwa wenn sexuelle Praktiken beschrieben werden der beiden. Manchmal ist es auch unfreiwillig komisch, während ich Geschirr abwasche, denke ich an meinen Sohn. Punkt. Das Tragische wird permanent konterkariert durch Satire. Es trifft auf Popkultur, auf Filme, Songs, E-Mails, Social Media. Ist viel Ironie im Spiel, aber auch so eine Coolness, die in ihrer Empathielosigkeit einen manchmal irritieren kann. Also über Andys Alkoholprobleme sagt Bubusch, er sollte in Russland leben. Da würde er wunderbar hinpassen. Bei uns gilt Saufen nicht als Saufen. Ein Trinker ist immer ein großartiger Erzähler und ein Volksheld. Also keine Angst vor Klischees und keine Angst auch Humor mit wirklich tragischen Episoden zu verschränken, etwa solche aus dem Leben dieser verstorbenen Mutter von Andy, Sophie Kuschner, die unter dramatischen Umständen der Shoah entkam. Sie hat selbst Wurzeln in Polen gehabt, dieses junge Mädchen in den 30er, 40er Jahren, wird aber dann zitiert mit den Worten, sie spricht quasi zu Bubusch, sie sei osteuropäisches Drecksgesindel, das ins Haus geholt wurde.
Das klingt ja alles ziemlich grell und schlaglichtartig, überzeichnet und am Ende nicht so überzeugend?
Nein, also es ist alles viel zu dick aufgetragen, eine Groteske, aber die natürlich trotz dieser krassen Metaphern und dieser bunten Ausschmückung sehr blasse Hauptfiguren produziert hat. Auf mich wirkten die fast wie Pappfiguren, also sie transportieren viel zu viele Themen, also diese auf 200 Seiten Gegensatz USA, Europa, Russland, Abhängigkeiten, Scheitern, Mutterschaft, die Traumata der Shoah und selbst die wirkt wie eine Hollywood-Kulisse. Da ist eben nicht nur das Schicksal von Sophie, auch Bubuschs Familie hat schreckliche Dinge erlebt während der Nazi-Zeit. Das ist für meinen Geschmack zu monströs als Hintergrundkulisse. Es ist natürlich andersrum betrachtet eine Art David Lynch-Filmskript. Bubusch als Inkarnation dieser Mutter, vielleicht wenn sie am Schluss dann im Flugzeug sitzt, neben dieser Sophie Kuschner, die 12 Jahre ist und zu ihr sagt, Wahnsinn ist eine Verführung. Das ist das Ende des Romans, für mich aber auch nur ein Gag und nicht mehr.
Jetzt hat Julia Kissina in früheren Romanen über das Kiew ihrer Kindheit geschrieben oder auch über das Moskau der Perestroika-Jahre. Sind das jetzt vielleicht gelungenere Bücher als dieses neue?
Also ich habe wirklich gerne gelesen den Roman von 2016, Elefantinas Moskauer Jahre. Und das ist ein Roman über diese Künstler- und Literatenszene der Perestroika-Zeit. Da findet sich auch dieses wilde Spiel, das Groteske. Aber es ist irgendwie ein doch liebevoller und weitaus weniger klischeebeladener Roman, sehr beseelt über diese besondere Zeit. Und sie hat es auch sehr viel genauer gezeichnet.
Also empfohlen wird Julia Kissinas Elefantina-Roman. Nicht so direkt empfohlen wird ihr neues Buch Bubusch aus dem Russischen übersetzt von Olga Kuvchinikova und Ingolf Hoppmann. Im Mattes und Seitz Verlag ist das Buch erschienen. Besten Dank an Olga Hochweiß. Der Autor Florian Illies, der hat schon eine Reihe von höchst erfolgreichen Büchern geschrieben, Generation Golf zum Beispiel am Anfang oder auch 1913, der Sommer des Jahrhunderts. Sein neues Buch heißt Zauber der Stille, da geht es um den Maler Caspar David Friedrich und dieses Buch, das ist so ein richtiges Geschichtengewitter, was verbindet Caspar David Friedrich mit Walt Disney, mit Rilke, mit Goethe, mit Adolf Hitler und Samuel Beckett und mit Kanarienvögeln, das und sehr viel mehr. Erfährt man aus diesem Buch. Und jetzt bin ich mit dem Autor verbunden, Herr Illies. Seien Sie willkommen in der Lesart.
Schönen guten Morgen.
Gab es bei Ihnen selbst denn so ein Caspar David Friedrich Urerlebnis, bei dem Sie entbrannt sind für seine Bilder?
Ja, das ist eine ganz lange Geschichte, weil ich immer den Druck spürte, ihn lieben zu müssen, ihm verfallen zu sein. Und ich habe mich dagegen lange gewehrt und habe immer wieder andere Künstler groß gemacht. Und irgendwann merkte ich aber, der Widerstand ist zwecklos. Ich blieb in jedem Museum doch am längsten vor seinen Bildern stehen, vor seinen Himmeln und merkte, an ihnen kann ich nicht vorübergehen. Und das hat mich dann doch dazu gebracht, einfach zu sagen, nein, das bringt nichts dagegen, sich zu wehren, sondern es wäre doch einfach toll, mehr über ihn zu wissen, mehr über ihn zu verstehen und vor allem über diese ungeheure Wirkungsgeschichte auf die Seelen der unterschiedlichsten Menschen, von denen Sie gerade schon gesprochen haben. Mhm. Das ist sein großes Geheimnis. Der spricht nicht den Kopf an, der spricht die Seele an, das Herz. Und wie gelingt ihm das über die Jahrhunderte hinweg? Das ist ein wunderbares Geheimnis.
In Ihrem Buch kommt man jetzt mit einem Schiff hinein. Man sieht auf dem Umschlag schon ein Bild von Caspar David Friedrich. Da sieht man so ein Paar im Bug eines Schiffes, fährt auf eine Stadt zu, die liegt in so einem goldenen Nebel. Und Sie erzählen im ersten Abschnitt die mögliche Geschichte hinter dem Bild. Was ist das denn für eine?
Ja, ich habe versucht herauszufinden, wann ist dieses Bild entstanden und dann kann man mit den Zeichnungen, die Friedrich hinterlassen hat und er hat zum Glück datiert, wann die Zeichnungen entstanden sind, sehr genau herausfinden, dass das die Hochzeitsreise, die Flitterwochen von Caspar und Caroline Friedrich sind und dass das eine Fahrt am 11. August 1818 war von Wiek auf Rügen nach Stralsund und ich liebe es sozusagen wirklich mit sehr viel Recherche, die genauen Details zu finden und dann die Leerstellen ein wenig auszufüllen mit dem, was ich über Friedrich weiß, was man über seine Briefe weiß und dann kann man sich ziemlich gut hinein imaginieren in seine Situation, in seine Stimmung. Also diese Hochzeitsreise sehen wir hier einen wundervollen, fast glücklichen Moment in seinem Leben und davon gab es nicht viele.
Und diese Einführung, die erzählt vom lange vermissten Glück des Malers, er hat eben spät geheiratet und das hat so eine schöne, sehnsüchtige, andächtige Stimme, dieser Abschnitt und dann brechen sie diese Stimmung aber mit dem letzten Satz. Ich lese sie mal vor. Können wir bitte, fragt ihn Line da plötzlich, heute Abend in Stralsund einmal etwas anderes essen als Fisch? Also ein fischiger Bruch in der Stimmung. Zu andächtig wollten sie wohl nicht werden.
Nein, das ist ja immer, das ist ein Spiel und ich glaube immer wieder, auch gerade weil ich an die Orte gegangen bin, an denen Friedrich gemalt hat, also an diesen Hafen und an die Ostsee, an den Kreidefelsen, in die abendlichen Dämmerungen in Dresden. Also ich habe versucht, wirklich diese Atmosphäre auch aufzunehmen in vielen, vielen Tagen und Stunden, um aus dieser Atmosphäre heraus, die in der Gegenwart eben so verbindend ist mit der Vergangenheit, heraus das Buch zu schreiben. Und manchmal merkt man dann, wie einen die eigenen romantischen Worte übermannen. Und dann finde ich es ganz wichtig, dass man dem auch immer wieder ein kurzes Stoppzeichen setzt. Und es bricht mit Humor, denn das Wunderbarste ist, und das ist für mich die schöne Erkenntnis auch der Beschäftigung mit Friedrich, wir haben sehr, sehr viele Briefe von ihm an die Familie, die sich erhalten haben. Und Friedrich selbst war logischerweise ein Romantiker, aber er war auch ein unglaublich unterhaltsamer, lustiger Mensch, der auf sich selbst mit Humor schauen konnte. Und es gibt eine Stelle, wo er sagt, oh Mann, alle anderen Menschen um mich herum, die hoffen ja darauf, irgendwann mal in den Himmel zu kommen. Ich glaube, ich habe so oft den Mond gemalt, ich muss leider am Ende des Lebens auf den Mond. Also er hatte trotz aller tiefen Innigkeit, trotz allem tiefen romantischen Gefühl auch selbst immer so einen leichten Witz, einen Schalk. Und mir war es ganz wichtig, ein Buch über ihn und über seine Wirkung zu schreiben, die ganz aus seinem Geist kommt. Und das ist eben die romantische Sehnsucht, die Sehnsucht, für die er als Erster eigentlich diese wunderbaren Bilder gefunden hat, aber eben auch Humor und die Geschichte dieser Bilder, die ist wirklich aberwitzig oft, die ist komisch, die ist auch beklemmend, aber und mitreißend und berührend. Also wir haben wirklich ein ungeheures Panorama an Gefühlen und das zeichnet Friedrich aus. Niemanden lassen diese Bilder kalt seit 250 Jahren. Der wird geliebt, er wird gehasst, er verstört die Menschen und sie erliegen ihm. Und das zu erzählen, das war mein großes Ziel.
Beklemmend ist auch das erste große Kapitel Ihres Buches. Sie haben das ganze Buch eingeteilt in vier große Kapitel nach der alten Vier-Elemente-Ordnung, Feuer, Wasser, Erde, Luft, also Feuer am Anfang. Und da gibt es einige Schocks. Das geht auch gleich damit los. Am Anfang erzählen Sie, wie Bilder von Caspar David Friedrich im Feuer vernichtet wurden, am Anfang bei einem Brand des Münchner Glaspalastes im Juni 1931. Da ist eine ganze Ausstellung mit Werken deutscher Romantiker verbrannt, mit neuen wichtigen Bildern von Caspar David Friedrich. Ich muss sagen, diese Geschichte zu lesen, das tut immer wieder weh, weil das fängt auch immer wieder von Neuem an. Da sind wieder Bilder von ihm verbrannt. Hat es beim Aufschreiben auch weh getan?
Das hat wirklich wehgetan. Es war eben für mich das zunächst erstmal schwierigste Element. Ich dachte, Feuer, das ist ja nicht das, was man mit ihm verbindet. Man verbindet mit ihm das Wasser, die Luft, auch die Erde, aber das Feuer. Und je mehr ich dann mich hinein vertiefte, dann merkte ich, ja, es gibt eine ganz fast unheimliche Verkettung von Bränden, die seine Werke rauben. Also wir haben 1901 brennt sein Geburtshaus in Greifswald wieder, 1911 die Räume im Taschenbergpalais, auch ausgerechnet nur die, den Friedrichshang, dann 1931 der Glaspalast und dann 1945 im Flakburger Friedrichshain vermutlich eben nochmal vier Gemälde, die hier in den Berliner Museen hingen. Also wir haben immer wieder dieses Verbrennen dieser Friedrichs und das war für mich auch so ein Punkt von, wie ich anders in dieses Thema hereingehen wollte. Ich wollte erst mal erzählen von dem Friedrich, der uns fehlt. Denn ich glaube, wir haben auch eine Sehnsucht nach Friedrich, weil so viele Bilder von ihm schon uns genommen sind. Wir haben etwa nur die Hälfte seines Gesamtwerks hat überlebt Und das wollte ich erzählen am Anfang. Ich erzähle eben auch, dass er, und das ist wirklich einer der aufregenden Momente beim Schreiben, wenn man plötzlich merkt, warum hat er das, er hat das brennende Neubrandenburg gemalt. Das ist die Stadt seiner Väter und Großväter, sein allerletztes Bild. Alle waren irritiert, weil Neubrandenburg hat nie gebrannt. Und dann, 110 Jahre später, ziehen die russischen Truppen im April 1945 durch Neubrandenburg und die Stadt brennt genau so nieder, wie er es 1838 in seinem Gemälde gemalt hat.
Das ist eine unheimliche Verbindung. Sie gehen ganz vielen Verbindungen nach in Ihrem Buch. Eine zum Beispiel, ich habe es schon mal kurz angeschnitten, Walt Disney und Bambi. Da schreiben Sie sinngemäß, dass also das berühmteste Reh der Filmgeschichte Bambi eigentlich durch einen Wald von Caspar David Friedrich läuft. Wie kommen Sie darauf?
Ja, das ist, glaube ich, auch eine riesige, faszinierende Sache, dass Friedrich zur selben Zeit ganz unterschiedliche Dinge inspirieren konnte. In den 30er Jahren, da wurde er von den Nazis gerade entdeckt als germanischer Maler, als der Maler der Hünengräbe, als der Maler, der gegen die französische Besatzung in der Zeit der Freiheitskriege gemalt hat. Aber gleichzeitig kommt aus Hollywood Walt Disney nach Deutschland und kauft jedes Buch über Caspar David Friedrich, das er bekommen kann, jede Postkarte. Und als er ein paar Jahre später den Film Bambi zeichnen lässt, da kauft er erstens zwei zahme Rehe für das Studio, die da eben für Wochen in dem Hollywood-Studio sind. Und an den Wänden dieses Studios hängen nur großgezogene Landschaften von Caspar David Friedrich. Also diese allererste Form des Films zeigt ein Rehkitz, das durch das Elbsandsteingebirge läuft und maximal durchs Riesengebirge. Das ist dann eben Walt Disneys Vision einer heilen Welt, durch die es dieses Reh laufen lässt. Und dann aber auch wieder unheimlich brennt es ja die ganze Zeit in diesen Landschaften. Das ist ja die Gefahr, die für dieses Bambi ausgeht. Also das Feuerelement ist etwas, was auf ganz unheimliche Weise mit Friedrich verbunden ist.
Wenn wir mal auf das Konstruktionsprinzip Ihres Buches schauen, also jetzt in dem neuen Buch Zauber der Stille, verwenden Sie so ein Montageprinzip, das Sie auch in anderen erzählenden Sachbüchern schon eingesetzt haben, in 1913 oder auch in Liebe in Zeiten des Hasses. Also Sie setzen die Bücher zusammen aus kurzen Miniaturen. Das sind Geschichten von immer wieder anderen Personen und Situationen. Das ist ja jetzt im neuen Friedrich-Buch ein Zeitraum von 250 Jahren fast zwischen Friedrichs Geburt und unserer Gegenwart. Da geht es immer munter hin und her. Hat da der Leser Ilias, den Schreiber Ilias manchmal auch stoppen müssen und gesagt, jetzt spring mal nicht zu wild hier hin und her?
Ja, natürlich ist es dann am Ende auch wieder ein Komponieren, wo ich schaue, wie sitzen diese Collagen alle gut und fein aufeinander. Zugleich ist dieses Prinzip, dieses Aufgeben der Chronologie auch für mich natürlich etwas, was mit der Aussage meines Buches zusammenhängt. Denn ich will sagen, diese Wirkung von Friedrich, die ist zu allen Zeiten sehr massiv, die ist sehr ähnlich. Es gibt dieselben Landschaften an der Ostsee, im Riesengebirge, rund um Dresden, die wir heute noch erleben. Also ich habe Friedrich auch ganz bewusst verstanden als einen, der die Zeiten miteinander verschleift. Also dass man, jeder von uns weiß, dass wenn er an einem Ostseestrand steht oder wenn er auf einer Klippe steht oder einen Sonnenuntergang anschaut, dass das einen auf eine magische Weise über die Gegenwart der Natur, mit der Gegenwart der Natur um 1810 oder 1820 und mit den Bildern von Friedrich verbinden kann. Also dieses Collage-Prinzip gibt es einerseits, erzählt was von diesem aufregenden Vermögen von Friedrich, die Zeiten zu überspringen. Und, das hat mich auch nochmal in einem zweiten Sinne gerechtfertigt, Friedrich selbst ist ein unglaublicher Collage-Künstler. Man sollte nie glauben, dass diese Landschaften je so existiert haben, wie er sie gemalt hat. Jeder Fremdenverkehrsverein verzweifelt, weil man nirgendwo eine Tafel aufstellen kann. Hier hat Friedrich dieses Bild gemalt. Nein, er hat die einzelnen Elemente immer von Neubrandenburg oder der Ostsee in Landschaften im Riesengebirge oder im Harz verschoben. Eichen, die er bei Dresden gesehen hat, tauchen plötzlich in Bildern von der Ostsee auf. Also er selbst hat die Naturelemente auch wie Elemente einer riesigen Collage gesehen. Und deswegen hatte ich das Gefühl, das ist auch die angemessene Form, ein Buch zu über ihn zu schreiben, um ihn in seinem schillernden Wesen zu erfassen.
Zauber der Stille, Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeit, so heißt das neue Buch von Florian Illies im S. Fischer Verlag, ist das erschienen mit 250 Seiten, 25 Euro ist der Preis. Haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen sehr.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin die Sarah, ich bin 24 Jahre alt und studiere. Nach meiner Prüfungsphase habe ich mir aus Belohnung ein Buch gekauft und das heißt 22 Bahnen von Caroline Wahl. Und ich habe mich für das Buch entschieden, weil die Person auch ziemlich im Stress ist, die studiert auch und ja, hat so ein paar Problemchen zu Hause. Ihre Mama ist Alkoholikerin, sie hat eine kleine Schwester und für sie ist so die Auszeit das Schwimmen und das hat mich ziemlich fasziniert und da dachte ich mir, ich lese das mal. Ich bin halt ziemlich beeindruckt, wie sie sich um ihre kleine Schwester kümmert und bin dann ziemlich fasziniert, wie das beschrieben wird, wie sie dieses Schwimmen für sich hat.
Sarah hat als Belohnung in Ingolstadt gelesen den Roman 22 Bahnen von Caroline Wahl. Im Verlag Dumont ist dieses Buch erschienen.